Sie hören den Kurier.
Hallo, wir sind Rüdiger
und Robert
von Ziemlich Gut Veranlagt.
Jeden Donnerstag haben wir für dich das Wichtigste aus Aktien, Anleihen, Fonds und alles, womit sich Geld gewinnen oder verlieren lässt.
Also hör jetzt gleich rein auf kurier.at/podcast, Krone Hit und überall, wo du Podcasts bekommst. Ziemlich Gut Veranlagt. Jeden Donnerstag frisch.
Gern könnt ihr uns auch auf Apple und Spotify abonnieren und hinterlasst bitte auch eine Bewertung.
Damit er wächst wie ein schönes Portfolio.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Club 3, hosted bei Kurier Daily Podcast. Das ist der Polit-Talk von Kurier, Krone und Profil. Jeden Samstag hört ihr hier die wichtigsten Persönlichkeiten des Landes im Interview. Exklusiv, persönlich und hautnah.
Herzlich willkommen zum Club 3, zu einem extrem aktuellen Thema. Es geht um die Energiewirtschaft, um die Auswirkungen der jüngsten politischen Maßnahmen. Fast stündlich kommen Nachrichten in die Redaktionen, die ein neues Bild ergeben könnten. Und wir haben die angenehme Situation, hier im Expertenbereich diese Fragen beantwortet zu bekommen. Ich darf herzlich willkommen heißen Professor Alfons Haber von der Vorstand der E-Control. Das klingt so technisch, ist aber, wie wir dann gleich hören werden, sehr unmittelbar mit Leben erfüllt, mit unserem täglichen Leben, mit dem Wirtschaftsleben. Club 3 heißt es, weil normalerweise drei Journalisten tätig sind. Herzlich willkommen, Bernhard Gaul, der für diese Thematik im Kurier immer wieder sich zu Wort meldet und Beiträge liefert. Die Kollegin vom Profil hat sich heute früh getestet und aus Sicherheitsgründen ist ein Gruß von Corona, müssen wir heute auf sie verzichten. Aber wir werden das in dieser Thematik, ohne dies mit sehr vielen Themen gespickt, versuchen. Putin hat erklärt, nur mehr Lieferungen, wie ein Rubel zahlt. Viele fragen sich in Österreich, was bedeutet das für uns? Ist das bedingungslos? Es wurde dann teilweise erklärt. Was heißt das? Heißt das, dass wir Gas kriegen, dass wir kein Gas kriegen, dass es teurer wird? Wie bewerten Sie als Fachmann diese Situation?
Vielen Dank für die Einladung. Wir sehen wirklich also absolut turbulente Zeiten. Also seit 24. Februar beobachten wir den Markt also noch akribischer und schauen noch mehr auf die Gaslieferungen. Wie verändert sich das? Wie ist es mit den Flüssen? Und auch die Auswirkungen natürlich auf den Markt. In den letzten Tagen hat sich das noch einmal zugespitzt, also auch mit den Zahlungsverpflichtungen über den Rubel. Es ist trotzdem, also, glaube ich, also sehr viel Licht, also jetzt also auf das am Ende des Tunnels gekommen, also mit der Vereinbarung, dass es hier über eine Gazprom-Bank abgehandelt werden sollte und die Zahlungen möglich sind. Und das ist natürlich schon ein wichtiges Signal, auch für den Markt, aber auch also für die Sicherung der Gaslieferungen. Und somit gehen wir aktuell schon davon aus, dass also die Gaslieferungen im Umfang, wie sie jetzt auch waren, trotz der Kriegshandlungen, trotzdem also nach Österreich und nach Europa kommen.
Die Agenturen berichten, dass Putin versichert hätte, sowohl Scholz als auch Draghi, dass diese Lieferungen weitergehen würden, aber unter diesen genannten, von Ihnen genannten Bedingungen. Das kann aber schon sein, dass auch für Österreich das dadurch teurer wird. Wir haben einen langfristigen Vertrag, der verlängert wurde bis 2040. Das gibt auf der einen Seite Sicherheit, was aber, wenn Russland oder Putin sagt, es gilt nur unter veränderten Bedingungen. Ist es nicht ein Rechtsbruch?
Die vertragliche einseitige Änderung, die hier damit also einhergehen würde, ist natürlich schon so juristisch also zu interpretieren, ohne Jurist zu sein. Wesentlich ist es aber hier, dass es natürlich eine bestimmte gegenseitige Abhängigkeit gibt. Also Russland liefert sehr viel also Gas nach Europa, überproportional viel gegenüber anderen also Regionen in der Welt. Und das ist natürlich schon also eine wirtschaftliche Abhängigkeit von der Seite und natürlich aber auch die Energie Energieabhängigkeit, also jetzt also von Europa, die ja natürlich in den nächsten Jahren also reduziert werden sollte und auch es also jetzt viele Ziele in die Richtung gibt, aber trotzdem ist es hier also schon also ein wesentlicher Punkt, eben immer auch die Folgewirkungen auch zu berücksichtigen.
Aber Sie gehen eher davon aus, dass die Lieferungen anhalten werden?
Wir gehen davon aus, ja.
Verstehe ich das richtig? Der Putin, also Russland, profitiert auch davon, dass der Markt so in Unruhe ist, die Preise so hoch gehen, verdient mehr.
Also insofern, also die Preise haben sich natürlich extrem entwickelt, also beginnend mit letzten Sommer, also jetzt, dass hier also auch schon weniger eingespeichert war und so weiter. Gazprom ist ja auch in Europa vertreten und somit also haben sie natürlich da jetzt auch über die geänderte Situation, also auch schon bis zum Krieg mit den hohen Preisen natürlich auch insbesondere im täglichen Geschäft von den aktuell hohen Preisen natürlich profitiert. Das ist also schon, zusätzlich gibt es natürlich die Langfristverträge, die jetzt also nicht der hohen Volatilität also jetzt also damit direkt also verbunden sind, aber trotzdem also ist natürlich also einer, der mit höheren Preisen also ein Produkt abgeben kann, natürlich auch ein Profiteur.
Herr Haber, also wir haben verstanden, dass sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass das Gas einfach nicht mehr fließt, geringer ist, also gar nicht so hoch ist. Dennoch, ja, wir haben auch gelernt, dass dem Kreml derzeit nicht zu trauen ist. Was passiert denn? Also was würde denn wirklich passieren, wenn die Gaslieferungen abrupt stoppen?
Wie schon gesagt, seit 24. Februar sind wir wirklich also seitens der E-Control mit einem engmaschigen Monitoring, also jetzt wirklich also am Markt und beobachten die Situation, wie sich die Gasflüsse wirklich entwickeln. Zusätzlich haben wir in Österreich auch eine gesetzliche Basis, das nennt sich Energielenkungsgesetz, wo wir eine laufende Monitoring-Situation haben, um die Daten zu erheben, auch die letzte Daten, historische Daten, aber auch Prognosedaten, und an dem arbeiten wir also mehr als 20 Jahre als E-Control. Und somit können wir die Situation sehr gut einstufen. Und hier gäbe es also auch zusätzlich zur europäischen Vorgabe der Security of Supply Verordnung noch also Maßnahmen, die man dann setzen könnte. Im ersten Feld oder im ersten Schritt, wie jetzt also auch in Deutschland, um hier auch ein sehr engmaschigeres Monitoring zu leben, haben wir auch in Österreich die Frühwarnstufe ausgerufen, wo es einfach darum geht, hier auch die Verbraucher, insbesondere aber auch die Großkunden auf dem Thema oder zu dem Thema mehr zu sensibilisieren. Und da sind wir einfach jetzt also in dieser Stufe in weiteren Schritten. Wenn es wirklich Einschränkungen gäbe, dann gibt es also eine Alarmstufe und dann einen Notfallplan. Und diese würden dann also parallel gehen mit der Security of Supply Verordnung und mit dem Energielenkungsgesetz.
Konkret heißt das, Wir haben unser Gas ist etwa, wenn ich das ganz grob sagen kann, ein Drittel ist für die Haushalte, ein Drittel ist für die Stromproduktion und ein Drittel für die Industrie. Gibt es eine Kaskade, wie abgeschalten wird, wenn wirklich wir zu wenig haben?
Also wenn sich die Situation insofern also verschlechtern würde, dass hier bei den Gaslieferungen nicht mehr durch also andere Energielieferanten, Gaslieferanten das substituiert werden könnte oder mit dem Gasspeicher, dann ist es also so, dass die Ministerin also für Klima und Energie hier eine Energielenkungsmaßnahmeverordnung ausrufen könnte. In diesem Fall wäre es dann so, dass hier also die Verbraucher aufgerufen wären, also sparsamer mit Energie umzugehen. Und dann, wenn
das haben die Deutschen ja jetzt schon gesagt, an sich den Ratschlag gegeben, jedem, man kann einen Beitrag leisten, indem man sparsam damit umgeht.
Auf freiwilliger Basis, aber ja. Dann würde es ja wirklich, also da haben wir einen sparsamen Umgang, um aber auch also insbesondere im Gasbereich die Industrie auch also die Produktion gezielt reduzieren zu können, ohne große Folgewirkungen. In weiteren Schritten also ist es dann so, wenn es jetzt also Großkunden dann sagen, okay, ich kann früher meinen Gasverbrauch zu reduzieren, es ist jetzt wieder Gas etwas mehr verfügbar, anderen, das heißt im Markt anzubieten, um hier wirklich das zu reduzieren. Wesentlich ist, dass in diesen Fällen natürlich die Versorgung der Haushaltskunden und der sozialen Dienste, das heißt also der geschützten Kunden, also jetzt aufrecht gehalten werden würde. Und dann, wenn es wirklich also noch weiter länger andauern sollte, dann sieht es also auch das Energielenkungsgesetz vor, dass es hier zu Reduktionen, also jetzt also auch auf Großkunden kommen kann. Bewusst eben also auch immer im Konjunktiv gesprochen, weil es nicht so ist, und aber auch die einzelnen Maßnahmen hängen von der Versorgungssituation und von der Deckung natürlich auch ab. es ist ein Unterschied, ob das im Winter passiert oder im Sommer. Wir haben im Sommer natürlich einen niedrigeren Gasverbrauch, also wie im Winter, und das ist natürlich auch zu berücksichtigen.
Wenn man das aber durchdenkt, ohne Panik zu machen, was passiert, wenn Russland wirklich sagt, jetzt gibt es kein Gas mehr, wenn ihr nicht in Rubel oder sonst wie unseren Wünschen nachkommt? Wie lange dauert es? Wir haben gehört, unsere Gasspeicher reichen schon noch eine Zeit lang mit 13% gefüllt, aber es ist früher und es ist vielleicht nicht mehr der extreme Spitzenbedarf. Aber wie lange hält das? Und Sie haben gesprochen davon, ja, dass man Alternativen sucht. Das werden dann alle machen.
Es ist natürlich auch die Infrastruktur zu berücksichtigen. Wir haben natürlich eine große Gasströme hier über die Ukraine nach Österreich und bekommen einen Teil über die Nord Stream Leitung. Das heißt also, wir haben also schon eine direktere Leitung als jetzt das sozusagen nach Österreich, nach Baumgarten. Und somit ist auf dieser Leitung natürlich auch die Slowakei und auch Ungarn also damit versorgt. Und somit, also, wenn wir hier jetzt also einen Ausfall oder eine Einschränkung hätten, dann müssten wir auch schauen, wie ist es jetzt mit Nord Stream, wie sind also die anderen Gaswegrouten jetzt also verfügbar? Gibt es hier so aktuell also auch mehr Zugänge zum Beispiel über den LNG-Markt, also jetzt also hier über die Terminals in Europa? Da sind viele Aspekte zu berücksichtigen. Und somit ist es also auch also, das Szenario jeweils also dann individuell zu betrachten. Wir sind gut vorbereitet und es hängt natürlich auch davon ab, also wie jetzt also diese Einschränkungen, welchen Umfang die dann also erfolgen sollte.
Klafft da nicht eine große Dissonanz zwischen dem, was sich viele Verbraucher denken, dabei, okay, dann geschieht das, und der Realität, weil Sie LNG erwähnt haben, also dass so Flüssiggas zu uns kommen würde, da brauche ich Häfen, da brauche ich Tanker, da brauche ich viele Pipelines. Also das sind ja gewaltige, betragsmäßig und auch vom Timing her, langwierige und langjährige Investitionen notwendig.
Wir gehen von der bestehenden Infrastruktur aus und über die bestehende Infrastruktur können wir natürlich also in dem Umfang, wie jetzt so Gas geliefert wird nach Europa, nicht abdecken. Perspektivisch müsste da natürlich sehr viel passieren. Wir gehen natürlich also davon aus, dass es hier schon jetzt, wenn es in den nächsten Wochen eine Einschränkung gäbe, ist es eine individuelle Beurteilung über die Nachfrage und die Lieferung von Gas. Und hier ist es natürlich also laufend Berechnungen durchzuführen. Und da sind wir auch mit den Marktteilnehmern wirklich also in enger Abstimmung, um das also bewerten zu können. Und da sind wir auch gut aufgestellt, um hier wirklich auch kurzfristig reagieren zu können. Wie der Markt dann reagiert, auch perspektivisch, auch die Abhängigkeit, das sind natürlich also weitere Punkte, die europaweit diskutiert werden müssen.
Ich verstehe das aber auch so, dass gestern war Kanzler Nehammer in Berlin. Ich hätte das auch so verstanden, dass er einfach schaut, inwieweit ist eigentlich europäische Solidarität vorhanden, wäre vorhanden, wenn es wirklich zum Ernstfall kommt. Wie sehr könnten wir uns da sozusagen auf die europäischen Partnerländer verlassen, dass die uns aushelfen? Wie sehen Sie denn das?
Erlauben Sie mir hier zwei Punkte zu erwähnen. Wie schon angesprochen, gibt es ja eine Verordnung über die Security of Supply, also für Gas, wo es hier um die Solidarität geht. Das heißt also, wenn es also nur ein Land jetzt betroffen wäre von diesen Einschränkungen, dann helfen die anderen Länder auch gegenseitig sich aus, ohne dass es also hier schon also zu Lenkungsmaßnahmen kommen müsste. Das ist natürlich ein Solidaritätsprinzip, was es seit etwas mehr als 10 Jahren in Europa auch gibt. Und zur anderen, zur perspektivischen Entwicklung. Es gibt natürlich unterschiedliche Zugänge über die Abhängigkeit des russischen Anteils von Gaslieferungen. Hier ist Österreich und Deutschland schon mehr betroffen, wie zum Beispiel Spanien oder Portugal, weil sie auch andere Zugänge haben und andere Wirtschaft haben, andere Wirtschaftsleistung und so weiter. Und somit sind die Zugänge hier unterschiedlich. Und deshalb war es und ist es auch wichtig, also hier auch mit einer ähnlichen Sensibilität der Gasversorgung hier, dass diese Länder untereinander sprechen.
Es vermittelt den Eindruck, dass es manchmal einen Unterschied gibt zwischen dem, was der politische Wille der einzelnen Länder ist und der sogenannten Community, also der Energiebranche. Wenn ich nur daran denke, dass in Österreich über die RAG große Gasmengen auch gespeichert sind, die der Gazprom mehrheitlich gehören, zeigt es, da funktioniert es auf Fachebene, auf politischer Ebene schaut es anders aus. Stimmt dieser Eindruck?
Es ist natürlich schon so, dass wir in Österreich eine sehr gute Situation haben, also mit den Gasspeichervolumina. Wir können in etwa den Jahresverbrauch in Gasspeichern, also jetzt also einspeichern. Und da sind wir schon eine sehr, sehr komfortablen Situation. Und diese Gasspeicher sind natürlich also am Markt und werden also natürlich am Markt angeboten sind am Markt tätig. Somit ist also natürlich Angebot und Nachfrage. Und wie bewirtschaftet man diese Speicher? Das ist natürlich auch, es sollte ein Delta sein zwischen Einspeicherkosten und Ausspeicherkosten mit der zeitlichen Verzögerung. Und das ist auch der Vorteil von Gas, dass es also wirklich die Energieform speicherbar ist und zu einem anderen Zeitpunkt natürlich auch ausgespeichert werden kann. Und das ist natürlich schon ein wichtiges Instrument und da bedienen sich schon einige Marktteilnehmer und das wird auch angeboten, wird auch nachgefragt.
Ich verstehe sozusagen, dass wir beim LNG, beim Thema Flüssiggas durchaus ein Problem hätten, weil die Infrastruktur zu wenig da ist. Eine andere große Hoffnung wäre, auf Wasserstoff umzuweichen, also auszuweichen. Nur auch da, glaube ich, Österreich hat keine Wasserstoffstrategie, wie das derzeit ist. Wie sehen Sie denn das Thema? Ist das denn etwas Relevantes? Wie weit müsste man überhaupt eine Wasserstoffindustrie aufbauen? Was könnte man mit Wasserstoff überhaupt machen?
Erlauben Sie mir das so jetzt also, zu beantworten, dass man Gas ist natürlich ein essentieller Energieträger für Prozesswärme. Aufgrund der hohen Temperaturen, die ich jetzt natürlich hier auch für die Industrie in bestimmten Produkten natürlich auch brauche. Wasserstoff ist natürlich also ein Thema, wo ich hier also auch diese hohen Prozesswärme natürlich auch erreichen kann. Deshalb ist Wasserstoff hier auch für die Substitution von Gas ein sehr interessanter Ansatz. Wesentlich ist, dass ich den Wasserstoff dann den natürlich also über erneuerbare Energie also jetzt also gewinne. Und da gab es also in europäischen Ländern also auch die Strategie, hier über die erneuerbaren Energien, insbesondere in der Ukraine, hier jetzt also hier zu investieren, über die erneuerbare Energie dann grünen Wasserstoff zu produzieren und in Europa anzubieten. Und genau dieses Szenario hier mit Ukraine, der Zusammenarbeit hat sich uns leider jetzt in den letzten Wochen natürlich also in ein anderes Licht gerückt. Aber das ist sicherlich ein Ansatz und da brauchen wir auch nachfrageseitig, also wird das natürlich auch immer mehr entwickeln und da brauchen wir natürlich also auch also Wasserstoff, um dieses substituieren zu können.
Also wir sollen auf diese Karte setzen, finden Sie?
Wasserstoff ist, wir müssen mehrere Bereiche anschauen. Wir müssen mehrere Bereiche anschauen, wo kann ich wie Wasserstoff einsetzen, wie kann ich also dann aber auch also Gas substituieren, wie kann ich auch auf erneuerbare Energie, auf Strom umsteigen und das ist natürlich auch abhängig von der Anwendung der Industrie und da muss man natürlich also in der energetischen Versorgung auf mehrere Bereiche setzen.
Man braucht ja auch Gas, um zum Beispiel Kraftwerke betreiben zu können, um genug Strom zu haben. Es ist eine gegenseitige Abhängigkeit gegeben. Ist für den Durchschnittsverbraucher nicht immer ganz einfach nachvollziehbar. Was hat höhere Priorität und was ist umweltmäßig bewusster? Die ganzen Klimaziele, die wir so ambitioniert immer propagiert, hören oder vielleicht auch innerlich bejahen, sind in den Hintergrund gerückt im Vergleich zu der Versorgungslage, dass man froh ist, wenn man was hat. Ist es so?
Wir sprechen eben von mehreren Energieträgern und von mehreren Anwendungen. Das heißt also jetzt, also ich habe unterschiedliche Energien, die ich also bei der Industrie brauche, aber auch Stromerzeugung ist ein wesentlicher Punkt. Wir wollen auch einiges von fossilen Energieträgern auf Strom substituieren. Insbesondere zum Beispiel raus aus den Ölheizungen, was ja absolut also nachvollziehbar ist, wo es dann also auf Pellets oder auch auf Stromheizung, auf Luftwärmepumpen zum Beispiel umgestiegen wird. Und somit ändert sich also auch der primäre Energieträger-Einsatz und da ist natürlich Strom auch dazu. Und Strom ist natürlich also auch wesentlich, dass man den mit erneuerbaren Energien erzeugt. Wir haben ja das Ausbauziel bis 2030 auf erneuerbaren Energien energetisch bilanziert zu sein. Energetisch bilanziert heißt aber auch, dass wir das in Summe über das Jahr kilowattstundenmäßig also dann berechnen. Es kann aber auch sein, dass es hier dann also zu bestimmten Zeiten, wenn jetzt zum Beispiel die Witterungssituation im Winter mit Schneefall gegeben ist, dass ich Photovoltaik zum Beispiel ganz wenig habe, so wie jetzt haben wir ein relativ lang andauerndes also hoch gehabt, wo die Windproduktion schon absolut also gut gegeben war, aber vielleicht also noch mehr hätte sein können aufgrund der Luftdrucksituation, dass man auch aufgrund der Volatilität Gaskraftwerke für diese Flexibilität natürlich auch braucht und das ist natürlich auch in den nächsten Jahren also mit zu berücksichtigen.
Dann noch ganz kurz beim Wasserstoff, ich habe das nicht ganz verstanden. Also sozusagen, wenn wir Wasserstoff, erneuerbaren Wasserstoff, grünen Wasserstoff produzieren können, wenn sollte das sozusagen nur die Industrie brauchen? Weil irgendwie das klänge ja nach einem Schildbürgerstreich, wenn wir mit Ökostrom Wasserstoff herstellen, den nach Österreich transportieren und dann wieder verfeuern, um wieder Strom zu machen. Und noch mehr sozusagen für die Haushalte würde das dann auch keine Rolle spielen, wenn ich Sie richtig verstehe.
Es gibt ja mehrere Ansätze. Natürlich also könnte jetzt also Wasserstoff also auch, es gibt ja auch in einem sehr nahen europäischen Bundesland, oder zumindest das Land, auch also jetzt die Überlegungen, hier Gaskraftwerke zu bauen, aufgrund der Systemsicherheit. Und hier war es auch so angedacht, diese Gaskraftwerke wirklich also bivalent befeuerbar zu haben, um sie auch mit Wasserstoff also befeuern zu können. Das heißt, also das sollten auch die Ausschreibekriterien sein, perspektivisch, um also die Versorgungssicherheit zu halten. Wasserstoff natürlich auch für die Industrie, wie es also für die Endanwendungen ist, wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren also auch mit der Beimischung und so weiter noch vieles ändern. Und bei den Haushaltskunden ist es natürlich auch so, dass die zeitliche Vakanz, der Umstieg von den Gasheizungen, zum Beispiel in Wien, natürlich auch ein bisschen differenziert werden kann, wie weit hier natürlich auch grünes Gas zum Einsatz kommen kann. Für den Übergang ist natürlich also auch noch ein Punkt der Überlegung, ohne es jetzt wirklich so also bewerten zu wollen.
Wie realistisch ist es, wenn man vom Öl weggehen will, das umbaut quasi, wie es manchmal jetzt anklingt, sagt, okay, und dann schauen wir, bauen wir das um und dann kann man mit Gas arbeiten oder mit anderen Energieträgern. Ist es ein realistisches oder andere Pipelines verfügbar machen für die Durchleitung? Ist es ein realistisches Szenario oder ist es ein bisschen naive Träumerei?
Wesentlich ist, dass man hier die Infrastruktur mit berücksichtigt. Gas, Wasserstoff, Strom sind leitungsgebundene Energieträger. Und da ist es natürlich wesentlich, dass ich hier die Infrastruktur bauen kann und natürlich aber auch eine Ausgeglichenheit habe, wo kann ich es produzieren, wo kann ich es verbrauchen und wo sind also auch die Punkte, wo ich also jetzt also weniger erzeugen kann. Und da muss ich natürlich eine gute Infrastruktur im Hintergrund haben, das ist im Gasbereich und das ist natürlich auch im Strombereich so, um hier wirklich also dann also zum Beispiel auch das Gas noch nach Wien zu bringen, aber auch den Strom nach Wien zu bringen, obwohl ich den Strom auch Wien produziere, aber trotzdem, es geht ums Ausgeglichenheit. Und generell haben wir in Österreich natürlich schon eine sehr gute Situation, insbesondere im Strombereich, wo ich wirklich über Wasser, über diese Energieform, ist jetzt der potenziellen Energie, also jetzt hier über die Höhendifferenz natürlich auch Energie speichern kann. Unsere Pumpspeicherkraftwerke sind natürlich schon sehr wesentlich auch für diesen Einsatz.
Ja, aber darf ich fragen, die Kritik mehrt sich jetzt auch an der Bundesregierung, auch an der Energieministerin G. Wessler, von Seiten der Wirtschaft, von Seiten der Industrie. Industriepräsident Kniel hat jetzt erst gefordert, dass es ein eigenes Energiestaatssekretariat brauchen würde. Meine Frage ist aber, was könnte denn die Regierung da überhaupt machen? Könnte die überhaupt für die Industrie sozusagen das Gas einkaufen und bunkern? Ist das überhaupt rein rechtlich möglich?
Es gab jetzt natürlich in den letzten Zeiten auch Gespräche mit anderen Energielieferanten, also Gaslieferanten, insbesondere auch im arabischen Raum. Ich glaube, das ist eine Form der politischen Beziehung, dass hier es ist jetzt auch über die Politik Türöffner erfolgt, wie jetzt es also auch und dann in weiterer Folge die Gespräche natürlich über die Unternehmen erfolgen, die wirklich also dann auch die Möglichkeit haben und das typische Handelserfahrung haben, zum Beispiel die OMV, die hier dann ersetzt natürlich das dann einkaufen müsste. Das heißt, es ist nicht eine politische Entscheidung, sondern es ist eine unternehmerische Entscheidung, die hier dann ersetzt, also zum Beispiel über die Gashändler getroffen werden muss.
Das sind aber derzeit viele Länder unterwegs in ähnlicher Mission. Ich war mit bei der Delegation in Saudi-Arabien. und zeitgleich waren da die Griechen und da waren die Belgier, also die Briten. Es ist eine Zusammenballung eigentlich von Begehrlichkeiten, von dort was zu kriegen. Als größter Marktteilnehmer gelten wir dort nicht.
Man muss auch die Mengen ein bisschen betrachten. Unabhängig von der österreichischen Importabhängigkeit von Russland, die jetzt natürlich auch aufgrund der Leitungssituation und der jahrelangen Entwicklung sich ergeben hat, ist natürlich schon so, dass also Europa in etwa 80% vom Erdgas importiert und davon kommen 40% aus Russland. Und diese Mengen müssen der Markt natürlich verfügbar sein. Auch wenn ich sage, okay, ich will Energieeffizienzmaßnahmen machen, ich will substituieren, diese Mengen sind natürlich schon nachfrageseitig, also jetzt also zu erfüllen und dann auch von Lieferanten zu decken. Und da haben wir natürlich also schon also jetzt die Entwicklung, dass zum Beispiel Amerika mehr liefern kann. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, es gibt noch andere Regionen, also jetzt also Japan ist absolut importabhängig. China mit deren Wirtschaftsleistung, also eine Wirtschaftsleistung, ein Wachstum, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, weiß nicht, von 5-10%, hat er natürlich auch immer mit einem Energiehunger zu tun. Das heißt, es sind viele auch weltweit Regionen, die jetzt natürlich also nachfrageseitig, insbesondere im Gas, auch einfach auch die Marktsituation verändern.
Wir kommen jetzt eigentlich zum realen Leben, zum Problem der extrem hohen Energiepreise. Die haben zugelegt, sich verdreifacht, verfünffacht. Die Frage an den Vorstand der E-Control, wann wird es wieder billiger? Weil um das noch zu sagen, es sind ja die Gasflüsse, die Energieflüsse, die haben sich ja nicht geändert, oder? Auch die Russen liefern nach wie vor, genauso wie vor einem Jahr, das Gas.
Man muss jetzt schon also einige Monate zurückgehen. Mit dem Anstieg, also jetzt also, oder einfach mit der mit der Wirtschaftsleistung, mit der gestiegenen Wirtschaftsleistung im letzten Jahr, aber auch also mit der erhöhten Nachfrage aus Asien, kam es natürlich also hier schon also zu einer quasi Unterdeckung, deshalb hat sich der Preis erhöht. Und dieser hohe Preis ist natürlich jetzt noch einmal erhöht worden oder zumindest also aufgrund der politischen Situation und leider auch der Kriegssituation sich verändert. Wir haben aktuell hohe Gaspreise und aber auch also Strompreise, die hier jetzt sich insbesondere in den Futures also niederschlagen. Das heißt, wenn ich heute so im Sommer oder im Herbst also Energie kaufe, dann ist eine Unsicherheit am Markt und deshalb sind die Preise auch hoch. Wir gehen davon aus, das zeigen uns also auch also die Future-Preise an den Börsen, dass also im zweiten Quartal nächstes Jahr die Energiepreise wieder nach unten gehen. Nicht auf dem Niveau, wie sie vor einem Jahr waren, aber dass das jetzt wieder eine Entspannung jetzt auf den Preisen kommt. Und die Auswirkung bei den Endkundenpreisen ist natürlich also auch zu berücksichtigen. Die Spotpreise und aber auch die Future-Preise an den Börsen sind nicht unmittelbar immer der Preisgeber für die Preise, die jetzt also der Kunde zahlt, weil es dann natürlich ein anderes Beschaffungsportfolio gibt und so weiter. Das heißt, es ist ein Indikator, aber es heißt nicht, dass also die ganz hohen Preise sich unmittelbar bei den Endkunden niederschlagen müssen.
Aber da verstehe ich was nicht. Die OMV hat ja langfristige Verträge mit Russland, mit der Gazprom. Ja? Ja. Ich nehme an, ist das mit einem Fixpreis gemacht worden?
Die Vertragssituation ist im Detail kennen wir nicht. Üblicherweise bei langfristigen Verträgen ist es also, dass es einen Indikator gibt, der sich also dann also an zum Beispiel Börsepreise, aber auch vor x Jahren war zum Beispiel auch der Zusammenhang mit dem Ölpreis so gegeben. Wir haben also vor x Jahren also noch den Zusammenhang mit Ölpreis und 6 Monate Verzug, also dann die Gaspreisentwicklungen. Das heißt, da gibt es mehrere Indikatoren, die in solchen Verträgen also jetzt inkludiert sind, die dann also auch also für die Langfristverträge natürlich also der Preisgeber sind.
Jetzt haben viele den Ratschlag befolgt als Konsumenten, die sagen, okay, wenn das so teuer wird, ich steige um auf einen günstigeren Anbieter, macht er dann Vertrag, er spart mir so und so viel Euro, wunderbar. Ein Jahr, 2 Jahre, immer mehr haben das gemacht. Jetzt auf einmal hat sich die Situation gedreht. Was passiert, wenn da Anbieter pleite gehen, nicht mehr lieferfähig sind? Was können die Konsumenten da tun?
Da sind wir in einer sehr guten, ja, auch gesetzlichen Situation, wo auch die E-Control wieder zuständig ist. Das heißt also, wenn es hier zu dem Fall von Insolvenzen, also jetzt bei den Energielieferanten kommt, dann hat jeder Kunde im ersten Schritt natürlich auch die Möglichkeit, eine Grundversorgung also jetzt also anzufordern. Und im zweiten Schritt ist es, oder als zweite Option ist es natürlich auch so vorgesehen, dass das, die E-Control hier einen neuen Lieferanten zuweist. Das heißt, also wir machen hier ein Verfahren, um hier die Kunden je Netzgebiet, zum Beispiel je Bundesland, einen anderen Energielieferanten zuzuweisen, der übernimmt das also zu den tagesaktuellen also Preisen und versorgt somit also jetzt die Kunden weiter. Und somit ist gewährleistet, dass auch in diesen Fällen wirklich jeder Kunde weiter versorgt wird und es zu keinen Unterbrechungen der Energielieferungen kommt.
Wie viele Fälle gibt es da derzeit?
Wir haben in den letzten Monaten zwei Fälle gehabt, also die jetzt also aufgetreten sind, jetzt diese Woche einer aktuell. Und da sind wir also gut dabei und wir können auch so sagen, dass heißt, dieser Fall zwischen der Insolvenz und unseren Tätigwerden, also innerhalb von einer Woche, wie in etwa 50% der Kundinnen und Kunden schon zuweisen, also konnten, somit neuen Energielieferanten zuweisen konnten und somit also wirklich also hier schon eine Ersatzlieferung also jetzt zu ermöglichen.
Also war kein Haushalt plötzlich ohne Energie?
Nein.
Okay. Und rechnen Sie damit, dass sich da diese kleinen Energieunternehmen da mehr verstolpern und in den Insolvenz schlittern in den nächsten Wochen, Monaten?
Das ist jetzt schwer zu beurteilen, weil das Beschaffungsportfolio natürlich ein höchst interessantes ist, wie es auch in den letzten Jahren also auch gelebt wurde. Wo beschaffe ich wie und wie viele Mengen zu welchen Preisen? Und das ist natürlich also schon, wenn man jetzt also in einer Situation wäre, dass ein Energielieferant nur an der Börse einkaufen würde, der hat und längerfristige Preisgarantien hat, ist natürlich ein Delta, was sich aufgibt, aber diese Erfahrung haben wir eben nicht, dass also die Kunden so hoch, die Energieversorger so hoch spekulativ unterwegs gewesen wären.
Die Energiepreise sind ein spannendes Thema. Wir werden nach einer kurzen Werbepause uns dem wieder widmen und freue mich schon drauf auf Ihre Antworten.
Vielen Dank.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Hier im Club 3 haben wir zuletzt über die Preisentwicklung gesprochen. Ist ja extrem und Sie haben gesagt, wenn jemand einen alternativen Anbieter hat und der nicht mehr lieferfähig ist, dann gibt es Mechanismen, um das auszugleichen. Aber mit dem werden wir leben. Und was kann eigentlich der einzelne Verbraucher tun in der Situation? Das sind große politische Entscheidungen, das sind große wirtschaftliche Entscheidungen. Aber der Otto-Normalverbraucher, was kann der machen?
Es gibt hier auch neue Marktmöglichkeiten, Marktakteure. Letztes Jahr gab es ja das Erneuerbaren-Ausbaugesetz. Und im Rahmen des Erneuerbaren-Ausbaugesetzes wurde jetzt also eine neue Marktrolle-Situation insofern geschaffen, dass ich erneuerbare Energiegemeinschaften gründen kann. Das heißt, wenn ich hier regional Nachbarn sich so oder vereinfacht Nachbarn sich zusammenschließen und sagen, einer baut eine Photovoltaikanlage und verkauft dann seinen Strom jetzt also auch an den Nachbar, dann ist das natürlich ein Anreiz, auch insofern, weil dann die Netztarife sicher so reduzieren. In diesem Fall hat die E-Control hier geringere Netztarife jetzt verordnet, die dann also zur Anwendung kommen und diese Vereine müssen dann also jetzt ohne Gewinnabsicht also auch betrieben werden und somit also ist das also schon auch ein Anreiz, hier kommunal, regional Energie zu erzeugen und aber auch ohne große Zugänge zum Markt haben zu müssen, auch verkaufen zu können. Nichtsdestotrotz muss für die Ersatzversorgung natürlich also schon ein Energielieferant auch gewählt werden, aber so kann natürlich also auch ein wirtschaftlicher Vorteil daraus lukriert werden.
Gut, aber Energiegemeinschaften, ein Tipp, gibt es noch andere Tipps? Wie kann man sich quasi gegen diese hohen Preise schützen?
Wesentlich ist es natürlich, dass man auch schaut, dass, wo kann ich meinen Energielieferanten jetzt also auch meinen günstigsten Energielieferanten finden. Wir auf unserer Homepage e-control.at haben einen Tarifkalkulator, wo wir wirklich also flächendeckend also die einen Überblick geben über Energielieferanten, die jetzt eben auch also günstigere Energiepreise vielleicht anbieten können wie ein anderer Energielieferant.
Jetzt hätte ich aber Angst, dass die pleite gehen könnten.
Wie schon gesagt, auch in diesem Fall ist es eben also gesichert, dass diese in diesen Fällen immer eine Energieversorgung Strom und Gas also erfolgen kann. Also da kann man sich also wirklich auch zurücklehnen. Wesentlich ist, dass man jetzt darauf schaut, in diesen Zeiten, also wie kann ich also wohl also auch die Marktsituation aktuell am besten also ausnutzen. Es ist sicherlich zielführend hier im Schauen, dass man also bestimmte Preisgarantien also zum Beispiel hat über ein paar Monate und dann trotzdem in ein paar Monaten vielleicht also nicht allzu lange Bindefristen hat, dass man in einigen Monaten auch wieder zu einem günstigeren wechseln kann und somit über eine aktive Teilnahme, die wirklich also sehr mit wenig Aufwand verbunden ist. In wenigen Minuten kann ich mir den Energielieferanten auch wechseln. Wirklich hier immer auch also mir ein Optimum also jetzt, bei den Energiekosten erzielen kann.
Man kann bei den Geräten versuchen, sorgfältig vorzugehen. Ist eine Möglichkeit, wenn man umweltbewusst sein will und sagt, ich lasse eine Wärmepumpe bei mir einbauen, muss man relativ lange Lebenserwartung haben, weil die Lieferfristen sind extrem. Man findet die Handwerker auch nicht gleich. Also ganz einfach hat man es nicht.
Natürlich ist die Situation jetzt etwas schwieriger, insbesondere aber auch also mit dem Zugang zu den Materialien. Es ist schon, dass man jetzt darauf achten muss, wie kann ich am besten damit umgehen. Auch im Zusammenhang mit Energieeffizienz. Die Energieeffizienz, die Maßnahmen, die man jetzt setzt, zum Beispiel einen Austausch von einem alten Kühlschrank, der vielleicht eh häufig durchläuft, also mit einem hohen Energieverbrauch ist, hat und mit diesen auch aktuellen Energiepreisen, ist die Wirtschaftlichkeit eines Austausches natürlich noch höher. Das heißt, Energieeffizienzmaßnahmen aufgrund der höheren Energiepreise bei allen Kundengruppen sind jetzt relativ schnell amortisierbar.
Ich bin besonders umweltbewusst, sage, okay, Ölheizung weg, ich schließe mich der Fernwärme an. Wunderbar. Dann passiert es, wie es vielleicht jetzt auch der Fall ist, habe ich einen quasi monopolistischen Anbieter und bin dessen Preisen ausgeliefert.
Hier gab es also auch Überlegungen, hier mehr Transparenz über die Preissituation also, zu erzielen, ist natürlich auch eine leitungsgebundene Energieform. Wie perspektivisch hier auch die Regulierungsbehörde involviert sein kann, ist natürlich auch eine politische Entscheidung. Interessant ist aber auch, dass die Energielieferanten insbesondere im Fernwärmebereich auch dazu verpflichtet sind, die Energiepreise so zu veröffentlichen, um hier dann auch eine Übersicht, auch zu eine Marktinformation über die Transparenz also zu erzielen.
Ich verstehe es aber auch richtig, sozusagen beim Gas, ja, für den privaten Haushalt, da wären wir sozusagen, es gibt noch kein Gesetz dazu, aber das wird irgendwann letztlich nicht mehr erlaubt sein, überhaupt eine Gasheizung zu betreiben. Oder? Also das heißt, eigentlich sollten ohnehin alle Haushalte umsteigen, oder?
Es sind jetzt natürlich also mehrere Gesetze in Vorbereitung, zum Beispiel das Wärmegesetz. Wie weit das denn jetzt also wirklich in einen Zeithorizont hat, bis wann hier zum Beispiel die Wärmeanwendungen bei den Haushaltskunden also auch möglich sind, ist natürlich noch offen und wird noch diskutiert. Perspektivisch ist es natürlich schon also auch gut, es geht da jetzt nicht nur um die Preissituation, sondern auch um den individuellen Beitrag. Und da ist schon auch, ich persönlich finde es eben auch so, hier, wir sprechen ja auch von Klimaschutz und hier schon ein Beitrag mit einer Änderung der Heizungssituation, insbesondere wenn ich eine alte Ölheizung habe, ist mein persönlicher Zugang schon auch der, dass ich sage, okay, wie kann ich das auf Erneuerbare substituieren? Mein Beitrag also auch zum Klima, zum Klimaschutz und die Wirtschaftlichkeit mit aufgrund der Preissituation ist jetzt natürlich auch eine höhere, wie sie noch vor 2 Jahren war.
Ja, aber Sie sind ja Techniker. Macht das eigentlich einen Sinn ganz grundsätzlich? Wir hatten bis jetzt immer unendlich viel Gasenergie zur Verfügung, aber macht es überhaupt einen Sinn? Gas verbrennt, glaube ich, mit 2100 Grad. Damit sozusagen eine Wohnung auf 20 Grad, auf 21 Grad zu heizen, macht das energetisch für Sie eigentlich einen Sinn?
Das ist natürlich der Komfort. Der Komfort, auch der Zugänglichkeit. Diese Gasheizungen, wie sie an und dazu eingebaut worden sind, haben den Vorteil gehabt, okay, ich setze eine Gastherme, wo die Investitionskosten relativ gering sind, drehe sie auf, habe die Wärme da, drehe sie ab, ist die Wärme ist weg, Warmwasseraufbereitung und bei der Heizung. Und das sind natürlich Komfortgewinne, die an und dazu mal schon also mehr gezählt haben, wie jetzt natürlich also die Verbrennungswärme, wie die physikalische Berücksichtigung. Da gebe ich Ihnen also schon recht. Aber das ändert sich immer. Und das ist eben auch wichtig, dass man hier andere Möglichkeiten der Energiegewinnung, aber auch der Energieanwendung natürlich also hebt.
Also alles, wenn alles in Richtung Elektrifizierung geht, und offenbar geht ja der Zug in diese Richtung, was ich nicht ganz verstehe ist, wir haben in Österreich, sind sehr stolz darauf, dass wir fast 80% unserer Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen mittlerweile schaffen. Warum sind wir dennoch abhängig sozusagen vom fossilen Preis, vom Gaspreis in dem Fall, bei der Berechnung sozusagen des Strompreises? Wie kann das sein, wenn wir sozusagen so viel lokal unabhängig, klimaschonend Strom produzieren und dennoch sozusagen sind wir abhängig hier von den Weltrohstoffmärkten?
Das Produkt Strom und Gas ist natürlich auch eines, weil es an den Börsen gehandelt wird. Und somit gibt es hier eine sogenannte Merit-Order-Kurve. Und es ist so ganz vereinfacht dargestellt, Sie haben also zum Beispiel für den nächsten Tag oder für die nächsten Wochen eine bestimmte Last zu decken. Und dann sagen Sie, okay, wie viele Kraftwerke brauche ich, um diese Last decken zu können? Da setzen Sie natürlich die Reihe von erneuerbaren Energien ein. Und dann brauchen Sie aber hinten auch noch, um die letzte Kilowattstunde oder Kilowatt decken zu können, ein Gaskraftwerk. Und dieses Gaskraftwerk zum Beispiel ist dann der preisbestimmende Kraftwerk, welches also dann also hier ist. Und so ergeben sich auch die höheren Preise und auch der Zusammenhang zwischen Strom- und Gaspreisen.
Österreich zahlt pro Jahr über 10 Milliarden Euro für Importe, Energieimporte. Die Frage, wie kann es dann sein, also die Struktur hat sich auch völlig verändert. Früher hat man große Kraftwerke gehabt, das wurde verteilt. Jetzt ist es viel dezentraler geworden. Wir waren einmal ein Stromexportland. Jetzt sind wir aber ein Stromimportland. Auch Atomstrom kommt und auch von Kohlekraftwerken, trotz aller Umweltdiskussion, wird Strom importiert. Wie konnte das eigentlich passieren?
Wir haben natürlich also unterschiedliche Ausbauziele in den letzten Jahren gehabt. Im Nachhinein ist man natürlich immer viel gescheiter. Ja. Dennoch ist es also jetzt also auch wichtig, dass wir ein gutes Ziel haben. Und das Ziel lautet also, einen Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich voranzutreiben. Die Kosten der erneuerbaren Energien, ob sie Windkraftanlagen sind, ob sie jetzt also Photovoltaikanlagen sind oder auch also Wasserkraftwerke, wir müssen natürlich viele Erzeugungstechnologien hier berücksichtigen. Die haben sich auch teilweise nach unten, aber auch jetzt im bautechnischen Bereich leider auch wieder etwas also erhöht. Aber das ist die Planbarkeit, ist also gegeben. Hier hat es auch die Förderungen gegeben, also für den Ausbau erneuerbaren. Und wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir diese Wirtschaftsleistung der Energieerzeugung im Land zu halten und im Land zu haben. Und das ist ja auch das Ziel, mit den 27 Terawattstunden energetisch auszubauen. Erlauben Sie uns trotzdem aber umzurechnen. Das sind in etwa 17 Gigawatt Erzeugungsleistung, die wir zubauen müssen. Nur als Vergleich, aktuell haben wir 25 Gigawatt installiert oder 24 oder 25 Gigawatt installierte Kraftwerksleistung. Das heißt, wir müssen sehr viel zubauen. Und wenn wir das zubauen, ist es natürlich mit Infrastrukturausbau auch verbunden. Das heißt aber auch, die Wirtschaftsleistung ist in Österreich. Das heißt, wir brauchen einen Ausbau von den Netzen, die jetzt also auch die deregionale oder dezentrale Versorgung natürlich auch ermöglichen. Und aber auch, wir brauchen also diese Kraftwerke, und das ist eine Wirtschaftsleistung, die wir in Österreich natürlich heben können.
Das heißt, Sie sehen das als Win-Win-Situation jedenfalls?
Absolut. Also wie gesagt, also die Importabhängigkeit also wird reduziert. Wir haben Wirtschaftsleistung, auch Investitionen von unterschiedlichen Investoren auch in Österreich und können somit also wirklich also vieles also dann uns selbst damit versorgen.
Der kritische Einwand ist da, das stimmt alles. Aber die Bewilligungen und die Möglichkeit, diese Ausbauten vorzunehmen, sind limitiert, sind verzögert und passen nicht zusammen zu den Szenarien, die man in der Öffentlichkeit diskutiert, bis wann was möglich wäre. Es ist nicht möglich, weil vieles zu lange liegen bleibt. Ist es, hart gesagt, ein Versäumnis der Behörde? Ist es eine Übervorsicht der Entscheider? Woran liegt es? Politische Frage?
Die Investitionsfreudigkeit war im Bereich der Infrastruktur, also bei der Leitungsausbau, in den letzten Jahren da. Die Investitionsfreudigkeit, also in die Erneuerbare auszubauen, war auch da. Gescheitert ist es häufig also bei den Genehmigungszeitpunkten. Das heißt, es war auch, als wir also auch vorher schon kurz also gesprochen haben, also jetzt, dass zum Beispiel Windräder oder Erneuerbare also früher genehmigt waren und die Netze noch nicht also, genehmigt waren, also die hier auch auszubauen sind. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wo wir allgemein darüber diskutieren müssen, aber auch unser Zugang sich natürlich auch ändern muss. Die Kilowattstunde, die jetzt vom Nachbar über die Photovoltaikanlage erzeugt wird, reicht mir nicht aus, um mich auch in der Nacht versorgen zu können oder auch im Winter, wenn es schneit. Und wir müssen somit großflächiger denken. Wir brauchen ein anderes Erzeugungsportfolio, was wir in Österreich hier haben, dass ich sage, okay, ich beziehe dann halt meinen Strom von einem anderen Bundesland. Und da brauchen wir halt die Infrastruktur und da muss unser Zugang auch ein offener werden, dass man sagt, okay, auch ich stehe auch zu dieser Infrastruktur, zu dieser Leitung, die hier auch gebaut werden muss, um hier wirklich auch uns in Österreich mit Energie versorgen zu können.
Da haben wir es ja mehrfach erlebt. Also der Leitungsausbau ist ein zentrales Element. Wenn das dezentraler wird, ist, glaube ich, auch logisch. Wir haben aber da Fälle von nicht nur ein paar Jahren, sondern Jahrzehnten, bis so etwas dann bewilligungsfähig oder bewilligt wurde, mit erbitterten Auseinandersetzungen von Naturschützern etc., mit Hochspannungsleitungen oder unter der Erde vergraben. Wo liegt da die Wahrheit?
Es ist wichtig, dass man die Gespräche führt und das ist ja auch so angedacht und auch die individuellen Interessen also mit einbezieht. Dennoch ist es also auch also die perspektivische Notwendigkeit, diese Infrastruktur zu berücksichtigen. Und diese Infrastruktur brauche ich im Erzeugungsbereich und im Leitungsbereich. Und da muss man natürlich also über die Gespräche und über die auch die individuellen Interessen, die man in die Planung mit einfließen lassen kann, hier natürlich einen rascheren Ausbau ermöglichen.
Dass das formale Voraussetzungen erfüllen muss, ist, glaube ich, einzusehen, auch vom Fachlichen her. Das ist meiner Beobachtung nach nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, wenn es dann so lange verzögert wird, dass die Voraussetzungen schon wieder ganz andere werden. Wenn das nach 10 Jahren neuerlich beleuchtet wird, gibt es andere Vorschriften, andere Notwendigkeiten als in der Vergangenheit. Also das ist eine never-ending story. Wäre da ein zeitliches Limit, ein Instrument, um eine Entscheidung so oder so herbeizuführen?
Da ist natürlich der Gesetzesgeber gefordert, auch mit den Zuständigkeiten, mit den individuellen also, Landeszuständigkeiten, Bundeszuständigkeiten, so, wo ich jetzt nicht der Experte bin. Hier wird sicherlich also auch noch viel dazu diskutiert.
Wie sehen Sie denn die Akzeptanz eigentlich für den Ökostromausbau in der Bevölkerung? Weil auch das ist ja offenbar ein Problem. Wir hören zum Beispiel aus Niederösterreich, dass es praktisch kein einziges Energieprojekt gibt, Windpark oder auch Photovoltaik. Flächen, sogar beim Netzausbau, da hören wir, dass es praktisch kein Projekt gibt, das nicht auch von Bürgern beeinsprucht wird.
Da ist eben wesentlich auch die Kommunikation und die Transparenz. Wofür gibt es also diese Anlagen? Warum braucht man diese Anlagen? Und auch die Energiewirtschaft, Energietechnik ein bisschen zu erklären. Das sind physikalische natürlich Eingriffe, die hier wichtig sind, um die Allgemeinheit mit Strom zu versorgen. Und das ist eben auch wichtig, dass wir diese Regionen nutzen, wo zum Beispiel der Wind weht, dass wir diese Regionen nutzen, in Österreich auch differenziert, wo mehr Sonne aufgrund der geografischen Situation scheint wie woanders, das auch nutzen und somit also hier viele einzelne Projekte ermöglichen, um Österreich, und da ist es also das großflächige Denken, um Österreich mit Energie zu versorgen.
Ja, aber das habe ich jetzt verstanden, die Akzeptanz sozusagen, um die Akzeptanz bei der Bevölkerung zu steigern, müssten wir schauen, dass besser informieren, ja, Warum aber gibt es Bundesländer offenbar, wo zum Beispiel kein Wind geht? In Vorarlberg, in Tirol, in Salzburg gibt es kein einziges Windrad. In Kärnten, glaube ich, gibt es zwei. Und in Oberösterreich ist seit 10 Jahren keins mehr gebaut worden. Verstehen Sie das?
Ja, aufgrund der geografischen Situation. Ich erinnere mich also gerne so jetzt also auch in Betrachtungen vor etwas mehr als 20 Jahren, wo es also geheißen hat, also wir können Windräder im Binnenland bauen. Dort waren die Annahmen, dort weht kein Wind, das ist die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben und es ist die typischen Volllaststunden auch für die Kalkulation der Erzeugung. Es ist eine rechnerische Größe. Die Volllaststunden sind viel zu gering, dass sich das amortisiert und die Technologie und aber auch die Möglichkeit und aber auch also das Know-how, was da jetzt entwickelt worden ist, hat uns also wirklich insofern also belehrt, dass wir wirklich ein gutes Windland sind, insbesondere aber auch an der Donau, beziehungsweise aber auch zum Beispiel bei der Barndorfer Platte. Da hat sich in den letzten Jahren viel entwickelt und diese Windräder sind wirklich energetisch wirklich ein wichtiger Beitrag auch schon also zur Stromerzeugung in Österreich.
Wie viel Potenzial haben wir da noch auf dem Ausbauplan quasi?
Also die 27 Terawattstunden energetisch auszubauen, ist natürlich schon eine Herausforderung, die aber insofern auch zu berücksichtigen ist mit den technologischen Fortschritten. Die Windräder, die jetzt also zum Beispiel vor 15, 20 Jahren gebaut worden sind, sie haben eine Leistungsgröße von zwischen 1 und 2 Megawatt. Heute baut man Windräder mit 5 bis 7 Megawatt. Da hat sich in der Technologie sehr, sehr viel entwickelt und somit kann ich also auch bei einer ähnlichen Nutzung der Fläche viel mehr auch Leistung installieren und dann aber auch Ertrag bringen. Und das ist natürlich, dass jetzt Hand in Hand geht, zum einen das Repowering, zum anderen also auch das Nutzen von neuen Potenzialen. Und da müssen wir sicherlich also vieles noch gemeinsam voranbringen, um hier wirklich also unsere Ziele bis 2030 zu erreichen.
Und dass die Leitungen in österreichischer Hand sind, halten Sie für sinnvoll? Es ist international ja nicht selbstverständlich, es gibt andere Beispiele auch.
Es ist ein wichtiger Punkt. In Österreich gibt es ja auch eine gesetzliche Grundlage dazu. In Deutschland gab es ja zum Beispiel andere Überlegungen. Da wurden also auch jetzt Energieversorgungsunternehmen, auch Leitungsbetreiber ins Ausland verkauft. Und wir haben aber in den letzten Jahren also wieder gesehen, also sie wollen das wieder massivst also zurückbringen in das also Eigentum eines Staats. Es ist eine essentielle Infrastruktur, es ist eine sehr wichtige Infrastruktur im Erzeugungsbereich, in bestimmten Bereichen und im also Netzbereich, die wirklich aufgrund der Betriebsweise, der sicheren Betriebsweise, auch des zukunftsorientierten Ausbaus natürlich schon im Eigentum des Staates sein sollte.
Also ich ganz verstanden habe, wie sehen Sie denn den Ausbau? Schaffen wir das über bis 2030?
Wir müssen uns anstrengen. Also wir als Regulierungsbehörde, insbesondere jetzt also mit Netzanschlüssen und so weiter, auch mit dem Ausbau der Netze, versuchen uns wirklich also noch mehr jetzt also einzubringen, um hier wirklich also die Rahmenbedingungen so niederschwellig wie möglich zu halten, aber auch so transparent wie möglich zu halten, dass die Investitionen in die Netze ermöglicht sind. Und seitens der Politik wurde auch eines also, gemacht, zum Beispiel es gibt pauschalisierte Netzzutrittsentgelte, dass jeder Investor auch weiß, was kostet mir den Netzanschluss, egal wo ich den in Österreich mache, für die Erzeugungsanlagen. Und das ist sicherlich ein Schritt, also der das also auch transparenter macht und vielleicht also auch besser planbar für die Investoren.
Da schließt eine weitere Frage an. Wir reden die ganze Zeit über technische Möglichkeiten, über Versorgungsstrukturen. Die Angst der Bevölkerung ist relativ verbreitet, dass man sagt, alles sehr nett, aber ein Blackout wird immer wahrscheinlicher. Es gibt eine Reihe von Fällen, es gibt auch Untersuchungen, wie oft eingegriffen werden muss, dass die Versorgung nicht zusammenbricht. Das wird offenbar immer schwieriger zu handeln. Wie beurteilen Sie da den Risikofaktor?
Das ist für mich insofern ein wichtiges Thema, um herauszustreichen, die Versorgungssicherheit ist sehr hoch in Österreich. Ist im europäischen Vergleich im Spitzenfeld. Wir haben eine hohe Versorgungssicherheit und wir sehen keine Anzeichen, dass es hier zu einem großflächigen, länger andauernden Stromausfall kommen wird, was ja das Wort Blackout eigentlich also definitionsgemäß wäre. Regionale Stromausfälle, zum Beispiel aufgrund von Schneesituationen, Sturmsituationen, Hochwasser, gab es immer, wird es auch immer geben. Aber hier Angst zu schüren um präventive Maßnahmen zu setzen, sehen wir hier als falschen Schritt. Wichtig ist, dass man natürlich sich schon überlegt, auch als Großkunde, als Kleinkunde, als Haushaltskunde, was ist, wenn ich mal 3 Stunden keinen Strom habe? Kann ich jetzt im Homeoffice arbeiten? Wie mache ich das? Habe ich einen Laptop und so weiter? Solche Punkte kann man sich natürlich überlegen, aber hier Angst zu schüren, ist der falsche Ansatz.
Ja, ich habe das auch gar nicht in der Richtung gemeint, dass man Angst schürt, sondern nur, wie ist die reale Gegebenheit? Und wenn pro Tag mehrere Eingriffe notwendig sind, Sie werden das besser wissen, ist es zumindest ein Indikator dafür, dass es nicht unkompliziert ist.
Es ist ein hochkomplexes System. Wir haben es jetzt großflächige Stromausfälle, die jetzt in Österreich nur von kurzer Dauer waren und wirklich bei uns also sehr, sehr eingeschränkt waren, zum Beispiel 2006 gehabt. Im Jahr 2006 gab es aufgrund von einer Abschaltung einer Leitung, die jetzt also bei einem Fluss, bei einem großen Schiff, das also bei einem Fluss gefahren ist und dann die Leitung abgeschaltet werden musste, zu einer Kaskadenwirkung in Deutschland, wo es also hier massive Auswirkungen auf Europa gehabt hat, 2006. Von da an hat man extrem viel gelernt. Die Systembeobachtung, das Monitoring, aber auch die laufenden Berechnungen extrem erhöht. Und aber auch die Situation, dass man in Österreich zum Beispiel das europäische Netz viel besser beobachten kann. Und aber auch die Schutzeinrichtungen, das sind einfach also erlauben Sie mal ganz salopp gesagt, die Sicherung, die wir zu Hause haben im großtechnischen Bereich, einfach wirklich so gut optimiert, dass wir wirklich also kurzfristig auf alle Reaktionen im Netz reagieren können und das Know-how unserer österreichischen Energiewirtschaft und aber auch die, das täglich also Betrieb führen, ist extrem hoch und die können sehr viel also davon abfangen.
Wie weit kann man eigentlich im Vorhinein sagen, kann man 24 Stunden im Vorhinein sagen, wie die Windsituation ausschaut, wie die Windkraft sozusagen Produktion sein wird, wie die PV-Produktion sein wird? Das, denke ich mir, ist doch schwierig und das erhöht doch die Blackout-Gefahren.
Die Prognose, also jetzt insbesondere im Windbereich, also die ist also wirklich schon sehr gut. Da hat man wirklich sehr gute mathematische Modelle aufgebaut, dass man die hier relativ prozentuell ist man im einstelligen Bereich mit der Prognosegüte und die ist also wirklich im internationalen Vergleich sehr, sehr, sehr gut.
Auf wie lange? Wie lange vorher?
Auf dem nächsten Tag zum Beispiel. Das ist schon ein sehr, sehr guter, sehr guter Ansatz. Wirklich im einstelligen Bereich und auch knapp darunter. Es ist wirklich, es läuft sehr gut. Also die Planbarkeit ist sehr gut gegeben. Und man darf nicht unterschätzen, das Know-how auch zum Beispiel bei der Windprognose und aber auch bei der Entwicklung ist natürlich auch ein sehr gutes. Wir haben, wo ich also auch das also sehr live also mitverfolgt habe, in Deutschland die extremere Situation gehabt mit der Sonnenfinsternis. Und da hat man relativ viel Leistung pro Minute verloren und dann wieder gewonnen. Aber über die Vorbereitung, Systemstabilität, aber auch über das Know-how hat man es also sehr gut also bewältigen können. Und somit ist also wirklich das Zusammenspiel zwischen Erzeugung, volatiler Erzeugung, rasch einsetzbarer Erzeugung unserer Pumpspeicherkraftwerke, was wir in Österreich haben, sehr gute Systemstabilität erreichbar.
Wenn das eine so komplexe Thematik ist, ist es ja auch entscheidend, wie im politischen Wertungsprozess von den Maßnahmen die Atmosphäre ist. Haben Sie den Eindruck, dass das einigermaßen in einer vernünftigen Bandbreite geht, egal von welcher Partei, oder sind da die Spitzen so scharf geschliffen, dass man nur langsam vorankommt? Wünschenswert wäre natürlich das erste Szenario.
Da ist natürlich also auch die Rolle der Regulierungsbehörde für den österreichischen Energiemarkt natürlich auch eine sehr gute Ansprechstelle für das Know-how. Wir sind eine unabhängige Behörde, basieren auf einer europäischen Rechtsgrundlage und da haben wir wirklich ein sehr gutes Know-how und das stellen wir natürlich auch den unterschiedlichen also, Ministerien auch zur Verfügung und wir werden da aber auch mit Fragen also jetzt also konfrontiert und somit ist schon ein gutes Miteinander jetzt hier eben auch unter, ja, einfach in Österreich
möglich. Und Sie werden auch sehr eng eingebunden in der letzten Zeit, kann man vorstellen, in einer so spannenden Phase, wie wir sie derzeit erleben, dass das gegeben ist.
Insbesondere bei der aktuellen Phase haben wir natürlich auch gesetzliche Aufgaben und da werden wir schon also entsprechend immer sehr gut eingebunden, aber auch also jetzt also befragt, um die Situation zu bewerten, weil wir doch einen sehr guten, auch aufgrund unserer Datensituation und Datenverfügbarkeit, einen guten Überblick also jetzt also geben können.
Mir ist aufgefallen, bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mir angeschaut, etwa zum Beispiel den Zubau bei der Windkraft in den letzten 15 Jahren. Und da fällt schon immer wieder auf, dass es sehr steil nach oben geht und dann plötzlich immer auf Null abfällt. Ich glaube, derzeit ist es auch sehr, sehr schwierig, die Situation. Können Sie eigentlich erklären, warum das so ist?
In den letzten Jahren, wie schon angesprochen, gab es natürlich unterschiedliche Fördersysteme, die dann jetzt also auch zu einer Beschleunigung des Ausbaus also geführt haben. Und dann gab es also wieder bestimmte, was nicht bereits Ausschöpfung oder jetzt Unsicherheit. Was aber auch wesentlich ist, also jetzt in den letzten Jahren, was da dazugekommen ist, wo die Förderlandschaft wirklich sehr homogen war, ist eben, als jetzt der Netzausbau, der Infrastrukturausbau oft nicht dem nachgekommen ist, wie eben also gebaut werden hätte wollen. Und da sind wir jetzt also absolut in der Beschleunigung, da sind wir absolut in den Gesprächen, um hier wirklich koordiniert das voranzutreiben. Man darf also jetzt schon also nicht vergessen, dass wir von großen Leistungen sprechen. Das heißt, wir brauchen das Verteilernetz, also die regionalen Netzbetreiber, die Landesgesellschaften und das Übertragungsnetz. Und hier sind wir wieder auch bei den Genehmigungsverfahren, um hier wirklich das also auch auszubauen. Und da gibt es oft einmal auch zeitliche Verzüge im Infrastrukturausbau.
Aber ich verstehe das richtig. Da hat die Politik oder die Behörden dann immer wieder auf die Stopptaste gedrückt beim Ausbau. Hat gesagt, das ist jetzt zu viel, das können wir so nicht stemmen vom Netzausbau, von was auch immer. Und deswegen ist das wieder zum Erliegen gekommen, da immer wieder.
Nein, es gab unterschiedliche Fördertöpfe, die jetzt hier ausgeschöpft waren und so unterschiedliche Förderregime, die zeitlich oft also mit Geld begrenzt waren oder auch zeitlich begrenzt waren. Somit gab es also jetzt also die Anfragen. Das heißt, somit kam es also hier auch zu Änderungen von den Genehmigungen der Anlagen. Es gab keine Stopptaste. Es ist nur so, dass es ja auch dann diese Anfragen für die Netzanschlüsse oft schneller dort waren, wo das Netz noch nicht dort war. Das hat dann das Netz also noch dorthin gebaut werden müssen. Es ist schon Hand in Hand gegangen, aber die Genehmigung von Anlagen ist oft schneller gegangen wie die Genehmigung von Netzen.
Aber Sie sagen, und jetzt sind wir aber besser aufgestellt, sozusagen für die nächsten 8 Jahre haben wir in Wirklichkeit, um dieses 100% Strom aus erneuerbaren Quellen, dieses Ziel zu erreichen.
Im Rahmen der Genehmigung, des Vorantreibens, also der Genehmigung, müssen wir noch etwas also jetzt wirklich das schauen, dass das hier über die Diskussionen hier noch Anpassungen auf gesetzlicher Basis also vielleicht beschleunigt werden können. Was wir jetzt also rahmenbedingungsmäßig machen können, also mit den Netzen, mit den Kostengenehmigungen und so weiter, versuchen wir wirklich das zu ermöglichen. Wie schon vorhin also, auch besprochen, gesetzlich ist das sicherlich also noch Optimierungsbedarf.
Die Beschleunigung wird brauchen. In jedem Fall wird es auch viele Milliarden brauchen in Summe, um den Klimawandel quasi zu bewältigen. Wir dürfen uns sehr bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben gleich wieder wichtige Termine auf hoher politischer Ebene. Das wird Sie begleiten durch die nächste Zeit, so wie uns alle auch. Herzlichen Dank, Kollege Gaul, für diese Diskussion und wir hoffen, dass die momentane Spannung, politische Hochspannung, international gesehen, sich so auflöst, dass Österreich vom Fortgang her, gerade auf der Energieseite her, vielleicht sogar mal ein Vorbildland wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke.
Das war der Club 3 von Kurier, Krone und Profil. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mehr Podcasts findet ihr auch auf www.kurier.at/podcasts. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende.